Deutschlandfunk, der Tag.
Was waren das für traumhafte Bilder aus Paris von den Olympischen Spielen diesen Sommer? Da konnte man wirklich staunen. Ein nahezu perfekt organisiertes und auch inszeniertes französisches Sommermärchen. Aber jetzt ist die Inszenierung vorbei und die harte politische Realität ist wieder zurück. Frankreich steht fast 2 Monate nach Macrons missglückten Neuwahl-Coup immer noch ohne Regierung da, weil sich links und Mitte rechts nicht einen Zentimeter annähern wollen. Wer da wohl der lachende Dritte sein könnte?
Im Moment läuft alles für Marine Le Pen.
Der deutsch-französische Ex-Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk.
Marine Le Pen muss nur abwarten, die Wahlen zum Präsidentschaftswahlen sind in 2 Jahren. Und wenn sie so weitermacht, keine Fehler macht, vorsichtig handelt und reagiert, dann läuft das alles auf sie zu. Das ist aber meine Hoffnung, dass alle das endlich verstehen und deswegen eine neue politische Kultur, eine Kompromissfähigkeit in Frankreich sich entwickeln wird.
Aber ist diese Hoffnung von Daniel Cohn-Bendit berechtigt? Sprechen wir gleich drüber. Und ich komme noch einmal auf den Anfang zurück. Nach den Olympics ist vor den Paralympics, die werden heute in Paris eröffnet, und die Rollstuhl-Basketballerin Mareike Miller erzählt uns, wie es ihr vor dem Start ins Turnier geht. Das ist der Tag im Deutschlandfunk für diesen Mittwoch, den 28. August 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Frankreich ist so weit weg von einer neuen Regierung wie im Grunde am 7. Juli nach dem zweiten und entscheidenden Durchgang der Parlamentswahlen. 7 Wochen sind vergangen, eine erste Runde von Verhandlungen der Parteien hat es gegeben, aber eine Lösung ist weiter nicht in Sicht. In der Leitung ist Caroline Diller, unsere ARD-Korrespondentin in Paris. Hallo Caroline.
Hallo.
Alles wirkt ziemlich festgefahren und blockiert. Wie schlimm ist die Lage?
Also ich muss gestehen, dass ich in den letzten Tagen dafür eine ziemlich abgedroschene Formel benutzt habe, die aber, finde ich, einfach besser passt als jede andere. Nämlich die Regierungsbildung und allein die Mehrheitsbildung in Frankreich ist im Moment einfach die politische Quadratur des Kreises. Denn im Grunde ist Macrons großes Problem eben nicht nur eine Mehrheit zu finden, um einen künftigen Premierminister und dessen neue Regierung zu stützen, sondern vielmehr, dass es ganz viele mögliche Konstellationen gibt, die sich gegen eine Regierung und einen von Macron ernannten Premier formieren könnten, die dann über Misstrauensvoten stürzen könnten. Und das war eben in der vorherigen Wahlperiode noch anders. Und daran wird sich substanziell auch nichts ändern, weil eben die Mehrheitsverhältnisse nach der Parlamentswahl schlicht und einfach die sind, die sie sind.
Und die sind, die sie sind, heißt in diesem Fall, Macron hat die Wahl verloren und am Ende gibt es so etwas wie 3 ungefähr gleich starke Blöcke, die sich quasi gegenseitig blockieren.
Genau das ist die Situation und die ist einfach da, mit der muss Macron arbeiten und das ist im Moment, so wie es aussieht, schlicht und einfach noch nicht möglich.
Und jetzt hat der Präsident entschieden, er wird also diesem Bündnis mit den meisten Stimmen der linken Front Nouveau Populaire nicht den Auftrag geben, die Regierung zu bilden, obwohl es ja, und das war ja auch schon bemerkenswert und erstaunlich, eine gemeinsame Kandidatin gegeben hat, auf das sich dieses Bündnis geeinigt hat. Was hat Macron gesagt? Warum hat er sich so entschieden?
Also aus dem Élysée heißt es dazu, dass eine Regierung dieses Linksbündnisses nicht zusammengehe mit dem Ziel der institutionellen Stabilität, weil eben auch so eine Regierung Gefahr laufe, binnen kürzester Zeit durch ein Misstrauensvotum gestürzt zu werden. Laut dem Élysée, und das ist ganz interessant, was die Kommunikation angeht, ist Macron gerade nicht in der politischen Rolle sozusagen des Präsidenten, der auch ein Programm irgendwie umsetzen möchte, sondern in seiner Rolle des Garanten der Institutionen. Und in dieser Rolle habe er eben die Verantwortung, einen Premierminister und in der Folge eben auch eine Regierung einzusetzen, die handlungsfähig ist. Das ist natürlich nicht ganz ohne Ironie, denn schließlich war es ja Emmanuel Macron, der das Parlament aufgelöst hatte und damit eben diese Instabilität zumindest mitzuverantworten hat.
Und du hast es am Anfang ja beschrieben, dass besorgniserregende oder schwierige im Moment ist, dass es so viele denkbare Konstellationen gibt von Leuten, die etwas verhindern und gegen eine Regierung sich stellen können. Hat Macron also in gewisser Weise recht? Dieser Kandidatin des linken Bündnisses würde sofort ein Misstrauensvotum drohen und dann wären wir wieder auf Punkt Null.
In dem Fall ja, denn viele andere politische Kräfte von Macrons eigenem Lager über die gemäßigte Konservative bis hin zum rechtsnationalen Rassemblement National hatten in den vergangenen Tagen tatsächlich immer deutlicher gesagt, dass sie eine Regierung dieses Linksbündnisses nicht akzeptieren würden. Und insofern kann man diese Ankündigung aus dem Élysée schon als folgerichtig sehen. Aber nochmal, es gibt ja im Moment auch keine wirklichen alternativen Mehrheiten, die sich abzeichnen. Und um das vielleicht einmal zu sagen, es ist, wenn wir hier von Koalitionen oder Allianzen sprechen, dann ist das nicht das, was wir in Deutschland darunter verstehen. Also wirklich ein formelles Regierungsbündnis, das auch ein gemeinsames Programm entwickelt, sondern worum es hier geht, ist im Grunde schlicht und einfach nur eine Form von Zusammenarbeit zu ermöglichen, die eben eine wie auch immer geartete Regierung überhaupt bereit ist mitzutragen.
Und aber auch wenn diese Zusammenarbeit, sagen wir mal, zeitweilig ist und vielleicht nicht so fest, wie wir das aus Deutschland kennen, das linke Bündnis hat den Anspruch erhoben, den nächsten Ministerpräsidenten, die nächste Ministerpräsidentin, wenn es nach dieser Front Nouveau Populaire geht, zu stellen. Wie groß ist die Empörung am linken Spektrum?
Die ist extrem groß. Also die Äußerungen aus dem linken Spektrum reichen vom Vorwurf, dass diese Beratungen, die ja seit vergangenen Freitag geführt werden, nur ein Täuschungsmanöver gewesen seien, bis hin zu wirklich zum Ausdruck antidemokratischer Gewaltakt. Fakt ist, egal wie eine mögliche Regierung aussieht, damit die im Parlament einen einigermaßen bequemen Rückhalt hat, bräuchte Macron auch die Sozialisten, die Grünen und die Kommunisten. Das heißt, er muss irgendwie versuchen, die aus diesem Linksbündnis rauszubrechen. Jetzt ist die große Frage, ob diese Strategie aufgeht und ob sich dieses Bündnis spalten lässt, beziehungsweise ob es von alleine irgendwann auseinanderbricht. Meine Sicht auf die Dinge, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, ich finde, Macron hätte von Beginn an eigentlich deutlich machen müssen, dass eine Regierung unter Führung dieses Linksbündnisses für ihn nicht in Frage kommt, weil einfach die programmatischen Differenzen zu groß sind. Das hätte natürlich klar Ärger gegeben, das hätte für viele Diskussionen gesorgt, aber wäre aus meiner Sicht am Ende ehrlicher gewesen und hätte vor allem den Beteiligten viel Zeit gespart.
Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass diese Bündnisse, die sich vor den Wahlen dann zusammenschließen, oft so ein bisschen wackelig sind. Und es gibt ja viele, die sagen, Macron hat auch ein bisschen auf Zeit gespielt und hat damit gerechnet, dass dieses linke Bündnis sich jetzt so schnell zerstreitet, dass er davon irgendwie profitieren könnte. Das ist aber nicht passiert. Ganz im Gegenteil, die haben sich sogar auf eine gemeinsame Kandidatin verständigt. Wie bemerkenswert hast du das erlebt?
Ich habe das tatsächlich als sehr bemerkenswert erlebt. Für die Wahl, für diese beiden Runden der Parlamentswahl dachte ich, okay, das haben wir auch bei vorherigen Parlamentswahlen schon gesehen, dass sich die linken Parteien zumindest zu einem Wahlbündnis zusammenschließen. Was ich bemerkenswerter fand, ist tatsächlich, dass sie sogar im Nachgang es auch noch hinbekommen haben, zusammenzuhalten, ein gemeinsames Programm erstmal aufzustellen, hinter dem alle zumindest in großen Teilen stehen konnten, dass sie diese gemeinsame Kandidatin nicht nur aus dem Hut gezaubert haben, sondern wirklich nach langen, auch internen Diskussionen sich darauf geeinigt haben. Insofern war das qualitativ schon anders, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Aber man muss auch sagen, dieser Anspruch, den das Linksbündnis ja immer wieder formuliert hat, wir haben die meisten Mandate geholt, also sind wir diejenigen, die sozusagen die nächste Regierung anführen, blendet natürlich so ein bisschen aus, dass die Tatsache, dass sie die meisten Mandate haben, auch in großen Teilen auf das Wahlrecht, das französische, zurückgeht und eben auf diese Tatsache, dass sich ja vor dem zweiten Wahlgang die Kandidaten des Präsidentenlagers und aus dem Linksbündnis zum Teil zurückgezogen hatten in vielen Wahlkreisen, wenn der jeweils andere bessere Chancen gegen den Rassemblement National hatte. Das heißt, sie haben einerseits von diesem sogenannten Désistement profitiert und zweitens haben in vielen Wahlkreisen natürlich die Menschen auch dann das Linksbündnis und deren Kandidaten gewählt, um gegen den rechtsnationalen Rassemblement National zu stimmen und den zu verhindern und nicht unbedingt, weil sie das Programm des Linksbündnisses eben vorbehaltlos unterstützen.
Heißt das denn auch, dass bei aller Empörung man ganz nüchtern sagen muss, dieses linke Bündnis wird keine Chance haben, dieses Ziel zu erreichen und die nächste Premierministerin zu stellen?
Sehe ich im Moment so tatsächlich. Ich sehe für dieses Linksbündnis in der Form tatsächlich keinen Weg, dieses Ziel noch zu erreichen. Und auch das muss man sagen, das liegt in Teilen schon auch daran, dass dieses Bündnis eben sehr auf seinen Maximalpositionen sozusagen kampiert hat, eben trotz dieser sehr, sehr dünnen Mehrheit immer wieder den eigenen Regierungsanspruch betont hatte. Ich denke, auch das hat dazu beigetragen, dass viele Türen verschlossen bleiben. Die große Frage ist jetzt tatsächlich, lösen sich zum Beispiel die Sozialisten aus diesem Bündnis raus und gehen eventuell doch noch eine Form von Allianz mit dem Präsidentenlager ein? Bisher zeichnet sich das nicht ernsthaft ab, aber diese Debatte geht parteiintern bei den Sozialisten gerade los.
Das heißt, Macron hat noch die Hoffnung oder das Kalkül weiterhin, dass er irgendwie, obwohl sein eigenes Lager ja krachend verloren hat, irgendwie diese größere Koalition der Mitte dann unter Einschluss der Sozialisten, der Grünen und anderer noch abschließen könnte.
Genau, so sagt es Macron und so versuchen es auch seine Berater immer wieder zu kommunizieren, denn die lesen das Wahlergebnis so. Die Menschen hätten deutlich gemacht, dass sie von den politischen Kräften wirklich Kompromissbereitschaft erwarten und eben die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, sozusagen über den eigenen politischen Gartenzaun auch mal hinwegzusehen. Dass die Menschen eben nicht mehr wollen, dass es nur eine politische Kraft gibt, die den Ton angibt. Jetzt ist die große und ich finde eine spannende Frage, die sich im Moment auch abzeichnet, die auch diskutiert wird. Wer ist denn eigentlich in erster Linie verantwortlich für die Blockade? Macron sagt, es sind die Parteien, die sozusagen lernen müssen, diese Kompromisse zu schmieden, zusammenzuarbeiten, ihre Maximalpositionen zu verlassen. Die Parteien wiederum sagen, qua Verfassung ist es der Präsident, der einen Premierminister ernennen muss. Und dann suchen wir die Mehrheiten. Und sie versuchen den jetzt natürlich entsprechend vor sich herzutreiben und ihn dazu zu bringen, schnell jemanden zu ernennen. Dieses gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen hilft natürlich auch nicht weiter.
Und es sind ja in der Tat auch objektiv schwierige Verhältnisse nach dieser Wahl. Die Verhältnisse sind so unübersichtlich in der Nationalversammlung wie seit Jahrzehnten im Grunde nicht. Und manche sagen, Frankreich braucht jetzt so etwas wie einen politischen Kulturwandel. Deutet sich da etwas an? Zeichnet sich so etwas tatsächlich ab?
Im Moment würde ich da klar Nein sagen, wobei natürlich ein politischer Kulturwandel auch immer was ist, das jetzt nicht von heute auf morgen oder infolge eines einzelnen Wahlergebnisses passieren kann, sondern einfach das Werk von Jahrzehnten ist. Aber es ist halt schon spannend. In Frankreich wird eben gerade viel über Koalition gesprochen. Das ist so ein bisschen das politische Buzzword der Stunde. Vor 7 Wochen gab es diese Vokabel in Frankreich noch nicht mal wirklich. Denn das politische System hier funktioniert, wenn man es jetzt mal wirklich ganz schemenhaft sagt. Es gibt einen direkt gewählten Präsidenten, der kommt aus einer bestimmten politischen Richtung und dieser Präsident kann sich dann eben auf eine absolute Mehrheit im Parlament stützen. Anders gesagt, es wird im Normalfall schlicht und einfach durchregiert. Das ist eine sehr schematische, unterkomplexe Darstellung, aber im Grunde läuft es so. Jetzt ist es so, dass das Lager von Präsident Macron ja auch schon nach den letzten Parlamentswahlen 2022 nur eine relative Mehrheit hatte. Das heißt, es gab immer die Möglichkeit, dass die anderen politischen Kräfte zusammen die Gesetzesvorschläge aus dem Präsidentenlager ablehnen. Das war zum Teil ziemlich krampfig. Das hatte man zum Beispiel gesehen in der Debatte um die Rentenreform oder auch um das Einwanderungsgesetz. Und diese Situation hat sich jetzt eben nochmal deutlich verschärft, weil noch dazu eben jeder auf seinen Maximalpositionen kampiert.
Du hast das Wahlrecht schon angesprochen. Es gibt ja, wenn ich das richtig wahrnehme, durchaus eine Debatte darüber, ob man sich, um solche Verhältnisse in Zukunft zu vermeiden, vielleicht von dem Mehrheitswahlrecht, was es im Moment gibt, verabschiedet und ein stärkeres Verhältniswahlrecht in Frankreich einführt. Wie weit ist diese Debatte gediehen?
Fun Fact zum Anfang, es war Emmanuel Macron selbst, der dieses Thema 2017 aufgeworfen hatte, als er Präsident wurde, hat damals gesagt, zumindest Teile eines Verhältniswahlrechts wären gut für die Demokratie. Passiert ist da bisher nichts. Die Versuche, die es gab, sind gescheitert. Die Ansichten dazu sind in Frankreich auch sehr unterschiedlich, auch innerhalb des Präsidentenlagers. Manche sehen in diesem Verhältniswahlrecht angesichts eben des politischen Systems in Frankreich ein Faktor für Instabilität und im Endeffekt die aktuelle Situation scheint ihnen das zu bestätigen, diese Sichtweise. Wenn man so ein Verhältniswahlrecht hat, dann braucht es eben auch eine entsprechende Kompromisskultur, eine Koalitionskultur. Wer das schon lange möchte wiederum, ist der extrem rechte Rassemblement National, auch weil sie dann schlicht und einfach viel mehr Mandate hätten.
Ah, okay. Das war mir gar nicht so bewusst. Apropos Rassemblement National, wir hatten heute Daniel Cohn-Bendit bei uns im Deutschlandfunk im Interview und der hat die These vertreten und argumentiert, das, was wir im Moment an Unübersichtlichkeit und an Ausweglosigkeit in gewisser Weise erleben, diese politische Blockade, die spielt vor allem den Rechten in die Hände, also Marine Le Pen und ihrem Rassemblement National. Die Präsidentschaftswahlen sind in 2 Jahren. Sie soll keine Fehler machen, hat Daniel Cohn-Bendit gesagt. Oder er hat es nicht als Rat gemeint, aber als Analyse. Wenn sie keine Fehler macht, dann läuft alles so ein bisschen in ihre Richtung und sie hätte leichteres Spiel. Siehst du das auch so?
Schon, ja. Also ich halte das zumindest für eine sehr, sehr plausible Überlegung. Denn der Rassemblement National muss im Endeffekt im Moment einfach nur zugucken und sich zurücklehnen. Die Strategie ist ganz klar, der Rassemblement präsentiert sich jetzt sozusagen als konstruktive, fast schon staatstragende Opposition. Marine Le Pen hat es am Montag wörtlich so ausgedrückt, der Rassemblement National ist die Opposition zum Chaos, das wir gerade sehen. Sie haben auch immer wieder betont, und das haben sie tatsächlich in der letzten Wahlperiode auch gemacht, dass sie sozusagen ohne ideologische Scheuklappen für Gesetze stimmen, die der Rassemblement National für gut für das Land, für Frankreich hält. Das heißt übersetzt, mehr Kaufkraft für die Menschen, vor allem heißt es aber Gesetze für zum Beispiel schärfere Sicherheitspolitik und Einwanderungsbegrenzung. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass der Rassemblement National die größte Einzelpartei im französischen Parlament ist. Das heißt, Macrons Premierminister oder Premierministerin, wer auch immer das am Ende ist, und dessen Regierung werden bei vielem darauf angewiesen sein, dass Marine Le Pen zumindest nicht gegen sie stimmt, sind sozusagen gewissermaßen bis zum gewissen Grad vom Rassemblement National und dessen stillschweigender Übereinstimmung abhängig. Gleichzeitig hat Marine Le Pen die Möglichkeit, Misstrauensvoten anzustrengen beziehungsweise damit zu drohen, muss sie natürlich dann balancieren mit ihrem Wunsch, als konstruktive Opposition dazustehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, mit dem Präsident Macron und die Regierung kalkulieren müssen. Anders kann man das nicht sagen.
Und solange wir jetzt gesprochen haben über die schwierigen Verhältnisse im Moment und über den Eindruck, dass im Moment kein Ausweg erkennbar ist, siehst du irgendwo irgendein Licht am Ende des Tunnels?
Ehrlich gesagt, Stand jetzt sehe ich keine Lösung. Und die Tatsache, dass die Nominierung des Premierministers oder der Premierministerin einfach immer weiter nach hinten geschoben wird, zeigt ja auch so ein bisschen, dass im Grunde Macron und der Élysée und seine Berater genau das gleiche Problem haben. Ich glaube, ein möglicher Ausweg liegt tatsächlich in der Persönlichkeit des Premierministers oder der Premierministerin. Also das muss auf der einen Seite jemand sein, der Erfahrung im Staatsdienst, in der Verwaltung hat. Das heißt, der diese administrativen Abläufe sehr gut kennt und beherrscht. Stichwort Haushalt, eine wichtige große Debatte, die demnächst ansteht. Und auf der anderen Seite gleichzeitig muss diese Person jemand sein, die im wahrsten Sinne des Wortes eine politische Persönlichkeit ist. Das heißt, die das Parlament kennt, die in der Lage ist, mit den unterschiedlichen Kräften, die eben so unterschiedlich sind und so gleich stark, in Kontakt zu sein, zu kommunizieren, gewisse Kompromisse auszuhandeln. Und wenn es jemand ist, der das hinkriegen kann, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau ist, dann sehe ich da eine Chance. Also inzwischen scheint sogar der Präsident selbst sich von diesem Anspruch verabschiedet zu haben. Aber tatsächlich wäre es die einzige Möglichkeit, hier dauerhaft für die nächsten 2,5 Jahre irgendwas Stabiles auf die Beine zu stellen. Ob das am Ende so kommt, ob das möglich ist, ich glaube, es stand heute nicht. Aber Macron ist ja auch immer für eine Überraschung gut.
Caroline, vielen Dank nach Paris.
Sehr gerne.
Ich bin überwältigt davon, wie Paris die Athletinnen und Athleten umarmt und willkommen heißt. Das letzte Mal, dass wir Fans und Publikum bei den Paralympics hatten, war 2016. Und jetzt ist die ganze Welt hier, um diesen besonderen Moment zu feiern.
Große Gefühle bei Matt Stutzman, dem armlosen Bogenschützen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, schon bevor die Paralympischen Spiele überhaupt starten, mit einer großen Feier mitten in Paris heute Abend. Über 4000 Athletinnen und Athleten aus fast 170 Nationen werden dabei sein. Bis zum 8. September geht es um exakt 549 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Aus Deutschland ist Mareike Miller in Paris dabei. Sie spielt in der Rollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft.
Mareike Miller, hallo.
Jasper Barenberg hier im Deutschlandfunk. Hallo Frau Miller, grüß Sie.
Hallo.
Wo erreiche ich Sie gerade?
Im Deutschen Haus im Paralympischen Dorf.
Okay. Wie gut haben Sie sich eingerichtet im Olympischen Dorf? Wie gut sind Sie da angekommen?
Auch soweit so gut. Wir sind jetzt seit Samstag ja schon da und insofern konnten wir schon gut auspacken, die ersten Sachen gut einrichten, ein paar Bilder aufhängen und sind soweit startklar.
Okay. Und Sie haben auch das Gefühl, dass eine ganz gute Stimmung da in Vorbereitung sind, alle einigermaßen aufgeregt, bevor es richtig losgeht?
Ja, absolut. Also man merkt auch gerade heute mit der Eröffnungsfeier, dass sich jetzt alle riesig drauf freuen, dass der große Startschuss kommt und naht. Und die Stimmung ist wirklich gut. Das Wetter ist hervorragend und insofern genießen alle die Zeit auch.
Frau Miller, es sind ja nicht Ihre ersten Paralympischen Spiele. Sie waren schon einige Male dabei. 2012 in London sind Sie dann mit der Goldmedaille nach Hause gekommen. Auch in Tokio 2021 waren Sie dabei, sogar als Fahnenträgerin. Heißt das auch, bei Ihnen kribbelt es vor dem Start jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wie bei der Premiere damals?
Naja, also meine Premiere ist mittlerweile 12 Jahre her, deswegen ist es ein bisschen schwierig, mich ganz genau hineinzuversetzen und zu vergleichen. Aber ich würde schon sagen, dass das Gefühl irgendwie ein anderes ist, weil ich grob weiß, was auf mich zukommt, mich aber einfach riesig freue und auch gerade nachdem Tokio ja leider zu Pandemiezeiten ohne Zuschauer stattgefunden hat, weiß, dass heute auch einfach nochmal eine ganz andere Veranstaltung sein wird. Das erste Mal auch draußen und nicht im Stadion eingelaufen. Und insofern ist es auch für mich natürlich aufregend, jetzt die neue und insofern andere Veranstaltungen zu erwarten.
Wie erleben Sie denn Ihre Mitspielerinnen, die vielleicht noch nicht so oft dabei waren oder vielleicht zum ersten Mal überhaupt dabei sind?
Ja, auf jeden Fall nervöser und aufgeregter. Da merkt man doch auch, ich sag mal, äußerlich doch ein bisschen mehr, dass der ein oder andere schon ganz gespannt ist und ja, die Vorfreude einfach steigt.
Können Sie da ein bisschen helfen, wenn die Mitspielerinnen nervös sind?
Ja, also jetzt vorab lebt man das natürlich irgendwie auch so ein bisschen aus und kann ja auch einfach gemeinsam genießen, sich hier so ein bisschen umschauen und insofern einfach ja ankommen insofern. Das beruhigt ja teilweise auch, dass man dann einfach erstmal weiß, was wo ist und eben sich so ein bisschen einlebt. Und wenn es dann um die Spiele und auf dem Spielfeld geht, dann kann ich da natürlich auch unterstützen und ein bisschen Ruhe ausstrahlen, während vielleicht die anderen etwas unruhiger sind.
Dann lassen Sie uns über Rollstuhlbasketball sprechen, über das Turnier. Das ansteht, was würden Sie sagen, wie stark sind die anderen Mannschaften, die auch mit dabei sind?
Ja, also wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld. Alle 8 Mannschaften mussten sich bis zur letzten Minute sozusagen sportlich qualifizieren und sind eben insofern wirklich die Top 8 der Welt. Und an der Stelle hat auch den Sommer über keiner geschlafen und sich gut vorbereitet. Wir hatten einige Vorbereitungsspiele und Turniere und der Wettbewerb wird schon sehr gut sein.
Wie ist denn die Vorbereitung gelaufen, wenn Sie da ein paar Vorbereitungsspiele und Testspiele ansprechen?
Ja, bunt gemischt. Wir haben die Zeit genutzt, um auch gerade, wir haben einige neuere Spielerinnen dabei, die ja immer tragendere Rollen auch spielen können und sollen. Und da haben wir die Vorbereitungsspiele vor allem genutzt, um natürlich allen auch die Spielpraxis zu geben und eben auch die Teams kennenzulernen. Und da standen jetzt die Ergebnisse nicht im Vordergrund und insofern war Sieg und Niederlage auf jeden Fall bunt gemischt. Aber umso mehr, denke ich, sind wir jetzt gut vorbereitet und eben alle auch bereit, um eben auch gegen alle Mannschaften zu performen.
Und dann haben Sie es in der Vorrunde jetzt erstmal mit den Niederlanden zu tun, mit Japan und gleich zum Start mit den USA. Wie schwer wird das?
Auf jeden Fall sehr schwer. Also USA und Niederlande sind in meinen Augen die Top-Favoriten auf die Goldmedaille und insofern ja schon mal Hammerspiele. Das Gute ist, dass sozusagen ohnehin alle 8 Mannschaften im Viertelfinale stehen werden und es insofern vor allem darum geht, dass möglichst einfache Gruppen den möglichst einfachsten Gegner aus der anderen Gruppe zu erwischen, überkreuzt dann. Und da wollen wir uns natürlich eine sehr gute Ausgangslage verschaffen, aber der Druck ist zumindest noch nicht so riesig, bis es dann natürlich um die K.O.-Spiele geht.
Und wenn Sie sagen, die USA gehören für Sie zu den Top-Favoriten mit auf die Goldmedaille, das Spiel wird ja am Sonntag sein. Wie gehen Sie das dann an im Kopf, zumal wenn das das erste Spiel ist und dann gleich so ein Kracher?
Gegen USA spielen wir tatsächlich jetzt am Freitag, das ist ja schon in 2 Tagen. Und also wir gehen das gut strategisch an, wollen einfach die Stimmung nutzen in der Arena. Wie gesagt, wir haben einige dabei, die noch nie in so einer vollen Arena oder großen Arena gespielt haben. Manche, die es nur in Tokio erlebt haben, wo dann entsprechend keine Zuschauer da waren. Und insofern wollen wir natürlich irgendwo dieses Feeling für uns nutzen und damit voller Energie ins Turnier starten. Aber und vor allem eben dann auch strategisch lau deren Werfer aus dem Spiel nehmen und dann auch natürlich versuchen, einen Sieg einzufahren. Aber da muss man eben sehen, wie wir dann wirklich ins Spiel kommen.
Für alle, die jetzt Rollstuhlbasketball vielleicht noch nicht so gut kennen, können Sie uns ein bisschen beschreiben, worauf es im Unterschied zu dem Basketball, den wir bei den Olympischen Spielen gesehen haben zuletzt, worauf es da besonders ankommt?
Ja, also ich meine, der Hauptunterschied ist natürlich unser Sportgerät, der Sportrollstuhl. Also ein Faktor, den wir einfach wirklich übermäßig haben, ist die Koordination zwischen, wir haben eigentlich mit Ball drei Sachen, die wir kontrollieren müssen, zwei Räder und einen Ball und haben aber immer noch nur zwei und nicht drei Hände. Und insofern ist es da natürlich eine ziemliche Koordinationsfrage, das Sportgerät unter Kontrolle zu haben und trotzdem eben als Mannschaft mit dem Ball in den Angriff entsprechend zu kommen. Und dann ist es so, dass man im Rollstuhl keinen Schritt zur Seite machen kann. Man kann nur Drehbewegungen, Fahrbewegungen entsprechend machen. Und insofern kann man teilweise etwas strategischer oder auch in einer Ganzfeldpresse mit eben auch viel Action, Geschwindigkeit sich gegenseitig im Weg stehen. Und das gilt es natürlich zu nutzen.
Also der Rollstuhl ist quasi ein Faktor, ein eigener, ein ganz besonderer.
Genau.
Sie haben vorhin darüber gesprochen, wie schwierig das war, so ganz ohne Zuschauer, oder wie anders das war in Tokio, bedingt durch die Pandemie. Jetzt stelle ich mir vor, Sie werden da vielleicht so viele Zuschauer haben, jetzt bei den anstehenden Spielen am Freitag dann zuerst gegen die USA, wie sonst nicht so oft. Ist das ein großer Unterschied zu Ihrem Alltag in der Liga in Deutschland?
Ja, also die Zuschauerzahlen hier vor Ort sind auf jeden Fall größer. Es ist ein größeres Sportevent, wo eben auch Zuschauer aus der ganzen Welt zusammenkommen. Und insofern ist dann auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Stimmung. Und darauf freuen wir uns.
Und Sie haben auch ein bisschen Unterstützung, glaube ich, durch Familie, durch Freunde, die auch mit nach Paris gekommen sind. Wie wichtig ist Ihnen das?
Ja, total wichtig. Also es pusht einen natürlich umso mehr, dass man irgendwo weiß, seine engsten Freunde, Verwandten sind vor Ort, unterstützen einen hier. Es ist auch sehr schön, dass wir meistens nach dem Spiel noch kurz Zeit haben, sie dann auch zu sehen und einfach die Gesichter, die uns etwas Sicherheit geben oder vielleicht auch die richtigen Worte parat haben, so für einen persönlich dann anschließend nach dem Spiel nochmal so zu sehen und fürs nächste Spiel entsprechend schon wieder in richtiger Stimmung dann weiterzumachen und das wird sicherlich einfach sehr schön sein.
Frau Miller, Sie haben ja schon eine wirklich sehr lange Erfahrung mit Rollstuhlbasketball sammeln können. Können Sie uns beschreiben, wie sich diese Sportart vielleicht verändert hat in den letzten Jahren, was anders geworden ist?
Ja, also grundsätzlich ist natürlich die Sportart einfach weiterentwickelt worden, dadurch, dass viel mehr professionalisiert wird, sowohl im Ligenbetrieb, die Spielpraxis, das Niveau, aber auch gerade im Athletikbereich. Es gibt einige Nationalmannschaften, wie eben auch bei uns die Top-Favoriten mit den Niederlanden, die einfach ganzjährig zusammen trainieren, das auf einem professionellen Standard haben, wo sie einfach auch viel athletisch voraus haben, denjenigen, die halt doch das Ganze irgendwo noch neben Beruf und Studium versuchen zu kombinieren. Und das sind dann natürlich Faktoren, die auch insgesamt das Spiel schneller und athletischer machen. Aber natürlich trotzdem alle versuchen, da irgendwo gegenzuhalten. Und dann ist natürlich eine ganz wichtige Sache auch immer, dass unsere Sportgeräte sich weiterentwickeln. Und es ist durchaus so, dass die Sportrollstühle nochmal leichter, dynamischer geworden sind, dass sich da auch immer viel tut. Gerade neue Reifen, die extra für den Rollstuhlbasketball entwickelt wurden, bekommen. Und auch da kann man immer noch wieder ein bisschen mehr tun.
So, was jetzt unmittelbar ansteht, ist heute Abend natürlich die Eröffnung. Feier. 12 Jahre ist Ihre Premiere hinterher, liegt Ihre Premiere zurück, haben Sie schon gesagt. Mit welchen Erwartungen schauen Sie jetzt auf den Abend heute?
Tatsächlich relativ erwartungslos, sondern einfach voller Vorfreude. Ich möchte das komplette Feeling aufsaugen vor den Menschen, die uns feiern werden, wenn wir da einlaufen, genießen und freue mich einfach, wirklich diesen Startschuss auch richtig spüren zu können.
Und zum Schluss, Frau Miller, eine Medaille ist das, was sich die deutsche Rollstuhlbasketballmannschaft zum Ziel gesetzt hat?
Ja, eine Medaille wollen wir auf jeden Fall gerne nach Hause bringen und insofern werden wir alles dafür tun, da am Ende auf dem Treppchen zu stehen.
Dann dafür alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Und das war der Tag für diesen 28.08.2024. Das Team heute, Philipp May und Jasper Barenberg, und tschüss.